Einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße euch recht herzlich zum Gottesdienst heute in der Freien Evangelischen Gemeinde. Wenn man nach draußen guckt, Hoffnung kann man haben, dass das Wetter mal irgendwann noch schöner wird, vor allem wärmer wird, dass wir wieder draußen auf der Terrasse sitzen können und einfach das Wetter genießen. Ich möchte euch aber eigentlich ganz anders begrüßen. Und zwar, Jesus ist auferstanden. Jesus ist auferstanden. Ja, es geht doch. Geht doch wirklich. Aber die Frage ist, darf ich euch eigentlich heute Morgen so begrüßen? Weil das ist ja ein Ostergruß. Das sagt man ja am Ostermorgen. Und jetzt haben wir schon eine Woche nach Ostern. Was habt ihr gemacht in dieser Woche? Ostergarten aufgeräumt, klar, weiß ich. Aber auch sonst. Die letzten bunten Eier gegessen? Die sind verschwunden. Jetzt sind nur noch die Schokoladeneier da und davon auch noch die, die keiner so richtig mag. Irgendwas ist in den Schränken noch da. Aber was ist bei euch eigentlich geblieben? Was ist von der Osterfreude? Was ist von der Auferstehung? Von dem, was wir verkündigt haben, was wir gesungen haben, was wir erlebt haben? Was ist von dem Erlebnis im Ostergarten, wo ihr gesehen habt, wo Menschen, ja, vielleicht ganz neu begriffen haben, was Ostern ist. Vielleicht seid ihr selber diese Menschen, die ganz neu begriffen haben, was Ostern ist. Was bleibt, wenn die bunten Eier gegessen sind? Wir haben heute das Thema lebendige Hoffnung. Und da geht es um den Petrusbrief. Vielleicht habt ihr es schon gelesen. Und darüber wollen wir uns Gedanken machen. Ich bin echt gespannt und ich muss euch sagen, wenn man Moderation hat, muss man sich mit dem Thema ein bisschen besonders auseinandersetzen und vor euch. So soll es wenigstens sein. Und mir ist so manches Licht aufgegangen, für mich ganz persönlich. Und das wünsche ich euch eigentlich, dass für euch auch so ein Licht aufgeht. Dass ihr begreift, was diese Osterfreude ist und dass die nicht nur am Ostersonntag ist, sondern dass die bleibt. Alles, was wir heute tun im Gottesdienst, ob wir singen, ob wir beten, ob wir miteinander reden, ob wir klagen, ob wir fragen. Alles soll dazu dienen, zu begreifen, dass wir eine lebendige Hoffnung haben. Und deswegen möchte ich zum Anfang mit uns beten und wenn ihr möchtet, dürft ihr dazu aufstehen. Ja, Vater, wenn wir Gottesdienst feiern, dann geht es darum, auf dich zu hören, Begegnung mit dir zu haben, dir unsere Dinge zu sagen, aus dem Herzen sprechen zu lassen, aber auch auf dich zu hören, was du uns sagen möchtest. Und Herr, du möchtest, dass es nicht beim Hören bleibt, sondern dass es Veränderung in uns schafft. Und oftmals sind so viele Dinge in unserem Leben, die sich dagegen wehren, die uns hindern, die einfach, ja, vielleicht auch es fast unmöglich machen, dass wir dich wahrnehmen, dass wir dich aufnehmen, dass wir dich verstehen. Und deswegen bitte ich dich, dass du all das, was stört, all das, was jetzt noch da ist, von uns wegnimmst. Dass du uns frei machst, in unserem Herzen dir zu begegnen. Ich bitte dich um deinen Segen und das heißt, dass du mitten unter uns bist. Dass du uns das gibst, was wir brauchen. Dass wir wissen, dass du es gut mit uns meinst. Und Herr, das ist der Segen, den du uns versprichst, den wir jetzt einfach so auch am Anfang des Gottesdienstes empfangen dürfen. Ich danke dir dafür. Amen. Ihr dürft euch gerne setzen. Wir möchten das erste gemeinsame Lied singen. Und zwar ist es ein altes Lied, ein Choral. Es ist nicht jedermanns Sache, das weiß ich. Viele freuen sich darüber, das weiß ich auch. Deswegen müssen diese alten Choräle immer wieder mal auch gesungen werden. Weil sie einfach vom Text, vom Inhalt so gut sind. Man muss sie vielleicht ein bisschen übersetzen, weil man sie nicht gleich versteht, weil es überhaupt nicht unsere Sprache ist. Aber wenn man sich darauf einlässt, dann wird man begreifen, was damals diese Schreiber dieser Texte eigentlich sagen wollen. In dir ist Freude, das ist so ein Lied. Und ich glaube, und so ist es mir ganze Zeit gegangen, wird dieses Lied missverstanden. Da geht es nicht um das Leid, in dir ist Freude, in allem Leide, sondern da geht es um die Freude. Und ich habe in der Vorbereitung gelesen, dass dieses Lied von der Melodie eigentlich ein italienisches Tanzlied ist. Und wer ein italienisches Fest schon mal mitgemacht hat, der weiß, wie es da abgeht. Villa Bajo und Villa Riva und so weiter, das ist Spanien, aber Italien ist ja nicht ganz anders als Spanien. Die feiern richtig, da geht's richtig ab. Und deswegen, lasst uns dieses Lied doch einfach mal so singen. Richtig als Freudenlied für das, was wir in Jesus haben. In dir ist Freude. Halleluja. Ja, so soll es in diesem Gottesdienst auch weitergehen, mit einem Halleluja, was ihr singen könnt, was ihr sprechen könnt, was ihr denken könnt. Ich möchte euch einige Dinge abkündigen, da habe ich schon wieder was vergessen. Und zwar, erkennt das jemand wieder? Wir haben auch so ein Ding zu Hause, aber ich glaube, bei uns steht der Name drunter. Hier steht kein Name drunter, aber irgendjemand hat das mitgebracht zum Ostergarten. Und das ist ein Teil davon. Da draußen stehen ganz, ganz viele wertvolle Tupperteile und andere Teile. Manche sehen aus, als wenn ein großes Andenken dahinter ist. Dass man an Oma oder Uroma denkt, wie auch immer. Schöne Sachen, wirklich schöne Sachen auch. Wird man heute nicht verschenken, aber sind trotzdem schön. Also, nehmt doch bitte eure Sachen mit. Ich glaube, der Fundus in der Gemeinde ist groß genug, der müsste nicht noch gefüllt werden. Also denkt daran, draußen stehen eure Sachen, sollen auch euch gehören, nehmt sie bitte mit. Der Rainer Klute hat mich gerade darauf aufmerksam gemacht, dass morgen, ach sag's doch selber laut, du hast eine laute Stimme von da aus, wo du bist. Seid herzlich eingeladen. So, jetzt kommt die Folie des Leithauses und dazu lade ich euch für heute Nachmittag ein. Es ist, ja, manchmal seltsam, aber es ist so, dieses Thema Let's Have a Party, was heute dran ist, baut fast auf diesen Gottesdienst auf. Es sind viele Punkte drin, die sich dort widerspiegeln werden auch. Mehr verrate ich nicht, sonst nehme ich euch die Spannung. Ihr sollt ja mit Spannung kommen. Also, ihr seid alle recht herzlich eingeladen. Kommt zum Leithaus. Bringt am besten noch Freunde mit. Ich habe, jetzt will ich nicht zu viel quatschen, aber das möchte ich euch doch sagen, weil es mir spontan einfällt. Ich habe auf dem Hinweg vorhin auf WDR 5 einen Bericht gehört, wo es um eine Chaosgemeinde in Köln geht, die ganz neue Wege geht. Und die sagten dann, wir stellen uns immer die, oder wir werden oft gefragt, wo kriegt ihr denn die Leute her? Dann sagte die, die gefragt worden ist, komische Frage, wo kriegt ihr denn die Leute her? Habt ihr keine Kontakte? Geht ihr nicht zum Friseur? Geht ihr nicht einkaufen? Geht ihr nicht tanken? Sitzt ihr nicht in der Straßenbahn mit anderen? Geht ihr nicht spazieren? Habt ihr keine Nachbarn? Und. Wir kommen mit Tausenden von Leuten zusammen. Und die sind gefragt. Die sollt ihr ansprechen. Die sollt ihr mitbringen zum Leithaus, zum Gottesdienst, in den Ostergarten, wie auch immer. Also, wo kriegt ihr die Leute her? Jetzt wisst das. Also, um 16 Uhr geht's los mit Kaffee und Kuchen. Dann kommt um 17 Uhr der Input. Danach gibt's auch noch ein bisschen was so für zwischendurch zu essen. Und eigentlich ist die Gemeinschaft immer super toll. Ladet ein und kommt selbst. Am 27.04. Tolles Thema für den Seniorenkreis. Ihr seid wertvoll im Alter. Jetzt wollte ich sagen im Alltag. Im Alter seid ihr wertvoll. Also die Älteren, und ich bin auf dem Weg dahin. Nein, nicht nur ich. Nicht nur ich. Manch andere auch. Ihr seid wertvoll und alle anderen sind auch wertvoll. Sich über das Thema mal Gedanken zu machen, für die, die drinstehen und für die, die da hinkommen und da hinkommen wollen. Ihr seid herzlich eingeladen um 15 Uhr am 27.04. zum Seniorenkreis. Um 19.30 Uhr dann Gebetsseminar mit Martina Vogel. Da dürft ihr euch dann gerne über E-Mail anmelden. Oh, das habe ich mir verkehrt aufgeschrieben. Zu schnell gelesen. Gabenseminar. Da wird sicherlich auch gebetet. Gabenseminar, seid ihr recht herzlich eingeladen. Und meldet euch dann doch bitte an, damit Martina so ungefähr weiß, wie viele Leute kommen. Am 29.04. ist dann ein zweigeteiltes Seminar, welches um Gemeinde und um Taufe geht. Beide Teile, vormittags und nachmittags, können separat besucht werden. Macht aber vielleicht auch Sinn, beide zu besuchen. Fängt um 10 Uhr an, zweiter Teil um 15 Uhr. Auch da bitte nach Möglichkeit euch anmelden. Das war's schon. Sonst gibt es nichts Wichtigeres anzukündigen für diese kommende Woche. Was darüber hinaus ist, steht in den Gemeindeflyern. Nehmt ihr bitte mit und dann seid ihr immer gut informiert. Wollen das nächste Lied singen? Das ist auch ein Osterlied. Da geht es nochmal wieder um die Freude, dass das Grab leer ist. Lass es uns wirklich so singen als freudiges Lied. Und dabei sammeln wir die Kollekte ein. Frank, ich hatte es nicht vergessen.
Vater im Himmel, schau zu mir runter. Sieh in mein Leben, sieh in das Leben von Martin. Ich bin völlig ausgelaugt. Wo soll ich denn hin? Was kann ich tun? Ich habe doch schon alles versucht. Die Menschen kennen ihn doch so nicht. Er ist doch Martin Luther. Er ist aufbrausend, impulsiv, manchmal sogar gefährlich. Aber so tagelang am Schreibtisch sitzen, er schreibt nicht, er liest nicht, nicht mal richtig essen tut er. Was soll ich denn tun, Vater? Ich habe einen Plan und ich setze die Hoffnung da rein. Und Vater, ich bitte dich um Hoffnung. Schenk mir die Kraft, schenk Martin die Kraft. Ich bitte dich, sei bei mir, in meinem Herzen und in seinem Herzen. Amen. Martin.
Was tust du hier?
Wir müssen reden.
Was ist passiert? Ist was mit deiner Mutter?
Nein, mit Mutter ist nichts, aber...
Was? Was aber?
Gott ist tot.
Was sagst du da?
Gott ist gestorben. Du sitzt hier am Schreibtisch, aber schreibst und liest nicht. Du isst nicht und betest nicht. Wenn es so ist, dann ist Gott tot und hat keine Macht mehr in dir und über dich.
Käthe. Käthe, du hast recht. Wie kann ich so blind sein? Wir feiern letzte Woche Ostern. Und jubilieren und triumphieren und singen Halleluja. Und ich sitze hier an meinem Schreibtisch, habe keine Hoffnung, habe keinen Blick nach vorne, habe keine Lebenskraft, bin verzweifelt. Käthe, zum Verzweifeln ist überhaupt gar kein Grund. Jesus ist der Sieger. Er ganz allein ist Sieger. Und wir? Wir leben, als wenn Gott tot ist. Käthe, ich hab vor ein paar Tagen angefangen, den Petrusbrief zu übersetzen. Und genau darum geht es, um diese Hoffnung in Jesus. Käthe, ich lese es dir vor. Ich hoffe, die Menschen verstehen es so. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit, die bereit ist, dass sie offenbar werde zu der letzten Zeit. Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtung, auf dass euer Glaube bewährt und viel kostbarer befunden werde als vergängliches Gold, das durchs Feuer geläutert wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbar wird Jesus Christus. Ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit.
Was bleibt? Was hat sich denn verändert? So hat Tom uns das schon einleitend gefragt und so habe ich mich auch gefragt im Laufe der Woche, als ich am Mittwochmorgen hochgekommen bin, dort wo 4 Wochen der Ostergarten in all seiner Pracht stand, wo Musik zu hören war, wo Leute gefeiert haben und gesungen haben im Auferstehungsraum. Übrig blieb nur ein dreckiger Fußboden. Und der ist jetzt auch schon wieder sauber. Was bleibt? Eine Woche nach Ostern, letzten Sonntag noch Jesu Sterben am Kreuz bedacht, letzten Freitag, und am Sonntag gefeiert. Und jetzt? Das Leben geht weiter. Das Familientreffen an Ostern war alles andere als frohmachend. Und die Arbeit hat auch wieder begonnen. Auch das Semester hat wieder begonnen. Weiter studieren. Und meine Ehe, die vor Ostern schon gekriselt hat und an der es nicht ganz gut war, da hat sich nicht viel geändert. Nach Ostern das Gleiche. Die gleichen Probleme. Vielleicht haben das die Ostertage kaschiert. Aber jetzt, was bleibt? Was bleibt von Ostern und Auferstehung, von dieser vollmundigen Proklamation und dieser Verkündigung, das Grab ist leer, der Tod besiegt? Was bleibt? Ostern liegt zwar hinter uns, aber die Botschaft von Ostern, Jesus Christus ist auferstanden, das ist für uns Christen nicht nur einmal im Jahr Zentrum unseres Glaubens. Und ich habe mich mit Arne diese Woche unterhalten und unabhängig voneinander hatten wir beide den Gedanken, Ostern ist zwar vorbei, aber wir müssen weiter über Ostern predigen, über das, was dort passiert ist. Das können wir nicht in einem Sonntag abhandeln, was das für uns bedeutet. Und darum wollen wir ja in dieser Predigt und in der nächsten Predigt nächste Woche das nochmal in den Blick nehmen. Was ändert sich dadurch, dass Jesus Christus auferstanden ist und letzte Woche Ostern war? Szenenwechsel. Erstes Jahrhundert nach Christus. Die Gemeinden im kleinasiatischen Raum und in Rom sind bedrückt. Sie erfahren Anfechtung, Leid, Zweifel. Sie werden ausgegrenzt und unterdrückt. Alles andere als eine günstige Situation. Sie wurden sogar benachteiligt als Christen, ja, weil sie Christen waren. Deswegen wurden sie benachteiligt. Und als Beginn von diesem Petrusbrief, der sich an diese Christen, die da leiden, an die sich der richtet, diese ersten Verse haben wir gehört. Und nach diesen ersten 2 Versen Grußwort, da lesen wir von einem Lobpreis Gottes. So geht es los. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und dieser Vers 3, der ist für mich zentral geworden. Oftmals wird in antiken Briefen, gibt es so einen Anfang mit so einem Lob auch. Da werden die Götter gelobt oder da lobt man die Götter für das im Leben und für das im Leben. Aber das ist eher so ein bisschen ein paar Floskeln. Man muss irgendwie reinkommen und das passt gut. Aber dieser Text hier, das ist kein Platzhaltertext. Das ist nicht, ach mal, so ein paar fromme Sachen gesagt, sondern das ist der erste Teil des Briefes überhaupt. Und für mich auch mit das Zentrum von diesem Brief. Und diese Kernaussage, wie es losgeht in Vers 3, beginnt bei Gott. Bei Gottes Barmherzigkeit. Bei Gottes barmherzigen Handeln und es beginnt bei Ostern. Ostern ist die Basis und Voraussetzung für diesen Text, der hier in diesen Versen kommt und auch für den Brief insgesamt. Was ändert sich dadurch, dass letzte Woche Ostern war? Diese Frage behandelt auch unser Text. und geht auch dieser Frage nach. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat. Ostern ist der Grund der Wiedergeburt. Wir Christen sind doch davon überzeugt, dass wir von Gott ein neues Leben geschenkt bekommen haben. Dass wir wiedergeboren sind. Und das sagt der Text ganz am Anfang ganz klar. Gott hat uns wiedergeboren. Er hat uns ein neues Leben geschenkt, weil er Jesus Christus von den Toten auferweckt hat. Wiedergeburt. Manchmal sagt man auch eine Geburt von oben. Das geht von Gott aus. Es ist für uns nicht erklärbar und beschreibbar. Es gibt kein Muster, wie wir Wiedergeburt erklären können. Aber wir wissen, warum wir wiedergeboren sind. Weil Ostern war, weil Jesus Christus auferstanden ist. Das Alte ist vergangen. Der schwarze Umhang ist abgefallen. Etwas Neues ist geworden. Wir sind neu geworden. Wir sind eine neue Kreatur geworden. Taufe ist ein Beispiel, ein Symbol für diese Wiedergeburt, ist diese Wiedergeburt. Wiedergeburt, der Heilige Geist, der jetzt in uns wohnt. Von Gott in ein neues Leben hineingerufen. Und das ist etwas, das können wir Menschen nicht machen. Wir können uns nicht neu gebieren, neu schaffen, neu machen. Wir sind angewiesen, dass Gott das vollbringt, dass Gott das gemacht hat. Es ist keine Möglichkeit von uns, dass wir sagen, so, ja, das hat sich alles gut angehört, ich will neugeboren sein. Gott schafft das in uns. Er schenkt uns neues Leben. Er schafft neues Leben. Das ist und bleibt auch ein Wunder. Ist das noch ein Wunder für euch? Ich bin wiedergeboren. Christen, wir als Christen verdanken unsere gesamte Existenz, unser Leben einem Wunder, dass wir wiedergeboren sind durch Ostern. Und im Petrusbrief geht es jetzt darum, an dieser Stelle zu zeigen, wozu wir wiedergeboren sind. Einmal zu sagen, dass wir wiedergeboren sind durch die Auferstehung und jetzt zu blicken, was heißt das denn? Was heißt das für euer Leben? Wozu sind wir wiedergeboren? Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung. Wiedergeboren wozu? Zu einer lebendigen Hoffnung. Das ist das zentrale Thema dieses Briefes. Lebendige Hoffnung, davon spricht nicht nur dieser Text, sondern die Bibel ist voll von diesem Thema Hoffnung. Eine Hoffnung, wie es im Römerbrief heißt, die nicht zu Schanden werden lässt. Also die nicht enttäuscht, die nicht vergeht. Hoffnung. Was für ein starkes Wort. Nicht nur in der Bibel, sondern auch heute in aller Munde. Am Montag und Dienstagmorgen habe ich gelesen, unsere Hoffnungen ruhen auf dem Stürmer Robert Lewandowski, der uns im Santiago Bernabeu gegen Real Hoffnung gibt auf den Sieg. Das war eine bittere Enttäuschung. Hoffnung in die Politik. Wenn ihr durch die Straßen hier geht, dann blickt euch von jedem Laternenbalken eine Partei an, die sagt, ja, unser Kandidat, unsere Partei, unser Programm, das ist die Hoffnung. Wir machen euch Hoffnung, wir geben euch Hoffnung. Die Hoffnung auf bessere Zeiten. Viele Menschen fliehen aus schlimmen, aus katastrophalen Situationen und sagen nur, ich habe Hoffnung, dass es ein besseres Leben für mich gibt in einem anderen Land. Und wir Christen, ich denke ja, gerade wir Christen haben so eine lebendige Hoffnung bitter nötig. Denn der Petrusbrief verschweigt ja nicht, dass es für uns Christen nicht immer rosig ist, dass es nicht alles gut ist. Unser christlicher Glaube, unser Leben wird doch auch oft angefragt. hinterfragt. Dass wir gerettet sind, dass wir wiedergeboren sind, das heißt ja eben gerade nicht, alles ist gut. Friede, Freude, Eierkuchen. Gerade die Christen haben das gewusst und noch mehr, sie haben das erlebt. Es ist eben nicht alles gut. Sie werden ausgegrenzt, sie werden benachteiligt, sie werden sogar verfolgt. Und das nur, weil sie Christen sind. Und das sagt ja auch der Text, ihr erlebt Anfechtungen und darüber seid ihr auch traurig. Also das christliche Leben ist angefochten, es ist hinterfragt, es wird auch angezweifelt. Es ist, glaube ich, ein weit verbreiteter Trugschluss, der überraschenderweise immer noch viele Christen im Kopf haben, dass bei Christen im Leben alles toll ist. Dass es schön und klasse ist, da gibt es solche Sachen nicht mehr, wie die anderen Menschen erleben. Keine Krankheit mehr, kein Leid, keine Benachteiligung. Ein Trugschluss. Das ist nicht wahr. Die Bibel spricht nirgends davon, dass alles gut ist, wenn wir Christen sind. Jesus spricht nicht davon, im Gegenteil. Und auch unser Text redet nicht davon, dass es kein Leid mehr gibt. Und wie viele Christen auf dieser Welt aktuell erleben Leid, Anfechtung und Krisen? Wie viele Geschwister hier in der Gemeinde leiden und sind angefochten, erleben Krankheit, werden arbeitslos? Und der Unterschied zwischen Christen und Nichtchristen, zwischen Menschen, die an Gott glauben und Menschen, die Jesus nicht erkannt haben, der Unterschied ist nicht, dass die einen krank sind und die anderen nicht, dass die einen leiden müssen und die anderen nicht. Das ist nicht der Unterschied. Aber was macht den Unterschied? Der Text sagt nicht, ihr seid wiedergeboren zu einem schönen, perfekten Leben, in Saus und Braus, in aller Freude und Glücklichkeit. Aber dieser Text sagt, dass ihr wiedergeboren seid zu einer lebendigen Hoffnung. Das, sagt der Text, ist der Unterschied. Und das ist das, was der Brief, was Petrus entgegenhält und sagt, in diesen schwierigen Situationen, diese lebendige Hoffnung, die macht den Unterschied. Und ich denke, dass mindestens zwei Dinge für diese lebendige Hoffnung, dass die christliche Hoffnung zwei Dinge auszeichnen, und denen möchte ich gerne nachgehen. Das erste ist mir irgendwie in einem Bild ganz deutlich geworden. Da habe ich jetzt gestern gegoogelt, Hoffnung. Und dann komme ich doch auf die Seite von einem Menschen, der so Motivationstrainer ist und sagt, die Hoffnung ist dein Anker. Wenn du Angst hast zu predigen, nicht zu predigen, aber Vorträge zu halten, vorne zu stehen, dann erinnere dich an schöne Gerüche und Gefühle und an das, was gut lief im Leben und dann setz einen Anker und dann wird das. Hoffnung auf gute Erinnerungen, auf seine eigenen Fähigkeiten, auf das, was trägt, vielleicht auch die Versicherung, eine Haftpflicht, die man im Hinterkopf hat, ah, wenn ich was verliere, gar nicht so schlimm. Und da habe ich diesen Eindruck, wenn wir in diesem Bild bleiben mit diesem Boot und dem Anker, dass dieser Anker gar nicht aus dem Schiff rauskommt. Der Anker, der bleibt die ganze Zeit neben mir. Der ist ja, das bin ja ich eigentlich, dieser Anker. Ich halte mich an diesem Anker fest, der trägt der Anker. Wenn die Stürme kommen, mein Anker trägt. Und da bleibt der Anker im Boot. Und das sind alles Gewissheiten, die man sich selber macht. Hoffnungen, wo ich denke, die man in sich selber hat. Und ich denke, dass der Brief an dieser Stelle von einer anderen lebendigen Hoffnung redet. Von einem Anker, den wir überhaupt nicht setzen können. Und den wir auch nicht auswerfen können, sondern ein Anker, der auch gar nicht in unserem Boot ist. Unser Anker, unsere Hoffnung ist Christus. Und diesen Anker, den hält man nicht selbst, sondern dieser Anker, der Christus ist, der Anker, da spricht der Text davon, in der Zukunft verankert ist. Dieser Anker, diese Hoffnung halten nicht wir hoch. Nicht wir halten unsere Hoffnung am Leben, sondern Gott hält mit seiner Verheißung uns durch die Hoffnung, die er uns schenkt, am Leben. Nicht wir halten unsere Hoffnung hoch, damit wir leben, Gott hält uns mit der Hoffnung, die er uns gibt, am Leben. Wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Das ist der Unterschied des Neugeborenen, des neuen Lebens. Das heißt, nicht wir tragen unsere Hoffnung. Unsere Hoffnung trägt uns. Und unsere christliche Hoffnung, und das ist für mich ein zweites, ist aufgespannt und gegründet in der Auferstehung von Jesus und in der Zukunft, die uns verheißen wird von Gott. Die Zukunft, wenn Jesus wiederkommt und wir bei Gott sein werden. Die christliche Hoffnung gründet in der Auferstehung von Jesus Christus und ist verankert in der Zukunft und blickt auf die Zukunft. Ich habe gelesen, sie ist zukunftssüchtig, also total fokussiert auf diese Zukunft. Und davon spricht ja unser Text in Massen davon. Vers 4 und 5, wo es davon heißt, ein unvergängliches und unbeflecktes und unverweltliches Erbe, und jetzt kommt's, das aufbewahrt wird im Himmel für euch. Oder Vers 5 spricht sogar noch deutlicher davon, dass unsere Hoffnung, dass unser Glaube bewahrt wird durch die Kraft Gottes, die bereitet ist, dass sie offenbar werde zur letzten Zeit, also in der Zukunft. Gott bewahrt unsere Hoffnung, er bewahrt es. Und auch Vers 9 spricht davon, von dem Ziel eures Glaubens, der Seelenseligkeit, also das Heil, die Rettung. Das ist diese Hoffnung, die sich da ausstreckt. Also unsere Hoffnung richtet sich auf die Zukunft, auf diese wunderbare Zukunft, wo Gott uns sagt, in Offenbarung 21, dort wird er uns alle Tränen abwischen. Diese Hoffnung. Und ich sagte, es ist eine zukunftssüchtige, also eine ganz tiefe Erwartung auf diese Zukunft, aber es ist dabei keine Zukunftsflucht. Also wir hängen eben nicht nur so an dieser Zukunft und hangeln uns da schon irgendwie in die Zukunft hinein und vergessen unser Leben um uns rum. Ach, all das, was blöd ist, was problematisch ist, Augen zu und durch, nicht so schlimm, wird ja alles wieder. Davon ist die christliche Hoffnung weit entfernt. Die christliche Hoffnung soll jetzt Hoffnung geben und im Leben Hoffnung geben. Sie ist auf die Zukunft ausgerichtet und wird durch den Glauben schon eine Realität für uns. Etwas, was eine Auswirkung hat in unserem Leben. Und deswegen ist sie eben nicht nur in dieser Zukunft eingespannt. Da könnten wir leicht in die Zukunft abgleiten und würden unser Leben vergessen, würden nicht mehr hier in der Realität sein, sondern wir sind eben gegründet und eingespannt in Jesu Christi Auferstehung. Und unsere Hoffnung hat nur deshalb eine Bedeutung und Relevanz für unser Leben. Sie kann nur deshalb tragen und sie kann auch deshalb nur trösten und uns jetzt Kraft geben, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Ohne die Auferstehung von Jesus wäre unsere Hoffnung tot. Sie wäre nutzlos, sie wäre Schwachsinn. Und wir werden das nächste Woche von Arne in seiner Predigt hören. Im Korintherbrief wird das noch deutlicher gemacht. Ohne die Hoffnung wärt ihr trotz all eurer Verheißungen, trotz allem, was ihr habt, ihr wärt die elendsten Menschen überhaupt. Aber Jesus Christus ist auferstanden und darum haben wir eine Hoffnung. Er ist unsere lebendige Hoffnung. Und ich finde dieses Bild für mich, ja, das hat mir geholfen, das zu verstehen. Wir sehnen uns nach der Zukunft, nach der Vollendung und sind doch eingespannt und hängen ganz an der Auferstehung von Jesus Christus. Und in dieser Zwischenzeit, da hängen wir und sind doch ganz in der Gegenwart dann drin, weil uns das hält, weil wir in der Gegenwart sind und weil uns dort die Hoffnung helfen soll. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Dieser Satz hat ganz unterschiedliche Bedeutungen und hat auch bestimmt seine Berechtigungen, aber ich möchte es gern heute Morgen anders formulieren. Unsere Hoffnung ist für uns gestorben. Und unsere Hoffnung ist auferstanden von den Toten. Die Hoffnung stirbt nicht zuletzt, sondern die Hoffnung ist für uns gestorben. Und die Hoffnung ist für uns auferstanden und auferweckt worden. Deshalb tritt Gott für unsere Hoffnung ein. Es ist die Hoffnung, die Gott uns schenkt, die er uns gegeben hat. Was hat sich durch Ostern verändert? Was ist neu geworden? Gott gibt den Menschen Hoffnung. Gott gibt uns eine lebendige Hoffnung durch Christus. Wiedergeboren zur lebendigen Hoffnung. Das bleibt nicht folgenlos. Dieses Erbe, diese Zukunft, die wir herbeisehen, die bleibt für unser Leben nicht folgenlos. Das verändert was. Trotz all der Leiden und der Anfechtung, die weiterhin da ist. Trotz all dem gibt es einen spannenden Vers. Und der liebe Martin Luther hat diesen Vers 6 zukünftig übersetzt. Dann werdet ihr euch freuen. Aber es gibt guten Grund, an dieser Stelle zu übersetzen, ihr freut euch jetzt schon. Und das ist spannend. Ihr freut euch jetzt schon, auch wenn ihr jetzt ein bisschen traurig seid mit mancherlei Anfechtung. Wir freuen uns jetzt schon und wir freuen uns darüber, dass diese Zukunft für uns bereitsteht. Dass wir diese Zukunft haben und auf die Erfüllung sehnen wir uns. Jetzt schon diese Freude erleben, weil diese lebendige Hoffnung etwas verändert in unserem Leben. Die uns aufbaut und die uns auf die Zukunft ausrichtet und ganz in Christus verankert. Diese Hoffnung, die uns ganz auf Gott wirft und sagt, wir brauchen ihn und halten uns an ihm fest. Und versteht mich nicht falsch, es geht nicht darum, dass wir uns jetzt freuen über unser Leid und über unsere Anfechtung und über die Krankheit, sondern wir können uns trotzdem freuen, weil unsere Hoffnung begründet ist. Unsere Freude ist nicht darüber, dass hier in unserem Leben schon alles gut ist und alles toll ist. Und dass die Gegenwart uns zeigt, ach, es gibt ja nur Grund zur Freude. Aber unsere Freude hängt eben an Christus und hängt an diesen Verheißungen. Und der kann uns dennoch Freude in unserem Leben geben. Freude über das neue Leben, das Gott uns geschenkt hat. Freude darüber, dass er uns Hoffnung gegeben hat. Freude über ein unvergängliches Erbe im Himmel. Freude darüber, dass seine Kraft, dass Gottes Kraft unseren Glauben erhält bis zum Ende. Gottes Kraft, die uns bewahrt bis zum Heil. Und diese Freude drückt sich aus. Und die zeigt sich in Lob Gottes. Und das finde ich spannend, wie ein Kreis, der losgeht beim Lob Gottes eigentlich. Das habe ich am Anfang gesagt. Es geht los mit gelobt sei Gott. Und dann geht es über das Lob Gottes für die Auferstehung, für die Wiedergeburt, die er uns schenkt, für diese lebendige Hoffnung, die jetzt uns trägt und erhält, die uns jetzt Freude schafft und aus dieser Freude heraus loben wir wieder Gott und sind doch ganz bei ihm am Ende. All diese beschriebene Hoffnung, auch diese Zukunft, all das, was dieser Text auch beschreibt an der Anfechtung, das ist als Lob auf Gott gemeint. Es dient dazu, Gott zu loben. Und unsere Hoffnung drückt sich aus in diesem Lob Gottes. Wer Gott lobt, der hat schon viel von dieser Hoffnung verstanden und in dem ist diese lebendige Hoffnung Wirklichkeit geworden. Wer singt, Jesus Christus ist auferstanden, wir haben Freude, das Grab ist leer. Der kann das nur tun, weil diese lebendige Hoffnung ihn bereits trägt und erfüllt. Wenn wir Gott loben, ihm singen, aber auch in unserer Stille selber Gott danken für das, was er getan hat und mit unserem Leben Gott verherrlichen, dann haben wir diese Hoffnung vor Augen. Ich komme zum Ende. Hoffnung und Freude ist möglich, weil sie begründet ist. Gott hat unsere Hoffnung begründet, indem er Jesus Christus an Ostern von den Toten auferweckt hat. Ostern hat eine Bedeutung, auch jetzt in unserem Leben. Wir sind von Gott wiedergeboren zu einem neuen Leben, zu einem Erbe, das er aufbewahrt. Und darum können wir sagen, der Glaube, der hofft, der freut sich. Der Glaube an den auferstandenen Jesus Christus, der hofft auf das Zukünftige, das noch kommt, der freut sich trotz Anfechtung und trotz Bedrängnissen und der lobt Gott. Der Glaube, der hofft, der freut sich und lobt Gott. Lasst uns jetzt Gott loben, jetzt in der Anbetungszeit und unser ganzes Leben. Amen.
Genau, wir wollen jetzt mit euch in die Anbetungszeit starten und ich bitte euch, wenn es möglich ist, dazu aufzustehen.
Erhoben für immer gehört dir der Thron. Wir beten dich an, du bist erhoben für immer gehört dir der Thron. Wir beten dich an, du bist erhoben für immer gehört dir der Thron. Wir beten dich an.
Wer Gott lobt, begegnet Gott. Wer Gott begegnet, lobt Gott. Wir haben hier links die Klage, Frage, Sagemauer aus dem Ostergarten aufgebaut. Weil auch die ist nicht eingestürzt und auch damit ist es nicht vorbei. Ich möchte euch die Möglichkeit geben, während dieser Lob- und Anbetungszeit zu dieser Mauer zu gehen. Wir haben Stifte, wir haben Zettel dorthin gelegt. Da könnt ihr einfach eure Fragen, euer Gebet, euer Lob, euer Dank, das, was euch auf dem Herzen liegt, aufschreiben und in der Mauer hinterlegen. Nehmt davon Gebrauch. Ihr könnt an der Mauer verweilen, ihr könnt auch dort einfach nur ein Gebet sprechen. Macht das so, wie ihr möchtet, wie es euch ums Herz ist. Und denk daran, wer Gott lobt, begegnet Gott. Wer Gott begegnet, lobt ihn.
Herr, ich danke dir, dass wir für dich singen können, dir zur Ehre und dass du unsere Hoffnung bist, dass du so unerschütterlich bist. Du hast für uns so viel gegeben und du bist für uns gestorben, für all unsere Fehler, die wir alltäglich machen. Und ich finde es immer wieder so überwältigend, wenn ich mir klar mache, dass du wirklich für uns Menschen gestorben bist. Wir werden durch schwere Zeiten gehen, die uns voll auf den Boden drücken, indem uns es richtig schlecht geht. Aber du kannst uns die Kraft geben, auch da zu dir zu kommen. Wir werden vielleicht an dir zweifeln, aber du willst für uns da sein und du hast einen Plan für uns. Und es wird auf keinen Fall immer einfach sein, aber eines Tages werden wir bei dir sein und deine Herrlichkeit sehen können. Und wir können voller Hoffnung sein und dafür bin ich dir unendlich dankbar. Du liebst uns ohne Ansprüche, bedingungslos. Lass uns das einfach immer deutlicher sehen und klar werden lassen. Wir hören das so oft und das ist vielleicht in unserem Kopf, aber lass es uns im Herzen verstehen. Amen.
Thank you.
dass du dein Leben gabst, damit ich als dein Kind in Freiheit leben darf. Ich lebe aus deiner Gnade, du gibst mir die Kraft.
Ich hatte gerade bei dem vorletzten Lied so einen Gedanken gehabt. Habt ihr Lighthouse gesungen? Ob ihr damit gleich zum nächsten Gottesdienst eingeladen habt, weiß ich nicht. Ich glaube, das war nicht eure Absicht. Aber ich hatte den Gedanken gehabt und es war so ein bisschen so ein Western-Style gewesen, dieses Lied. Und ich sah vor mir so, wie die Leute da mit ihren Rücken und wie auch immer da tanzen und über Tische und Bänke gehen und so weiter. Und wenn ich an diese alten Western denke, dann denke ich nicht nur an die Fäuste, die da geflogen sind, sondern eigentlich an die Freude, an diese Musik, die das da ausdrückt. Und wisst ihr was? Diese Freude, die wünsche ich euch einfach. Ich wünsche euch das, dass ihr, ja, von mir aus auch auf Tisch und Bänke tanzen könnt, dass ihr freudig seid, dass ihr, so wie das Thema heute Nachmittag im Leithaus Helfe Party, in eurem Leben macht. Das, ja, nehmt einfach mit, auch aus diesem Gottesdienst. Aber ich weiß auch, dass das nicht immer so sein wird und nicht immer so geht. Da gibt's auch ganz andere Zeiten in jedem Leben, in meinem Leben, in eurem Leben. Aber dann denkt daran, dass diese Hoffnung aufgehoben ist für euch im Himmel. Die geht nicht verloren, die könnt ihr nicht verlegen oder irgendwas. Die ist für euch aufgehoben, die liegt sicher und jederzeit bereit. Und wer das möchte, darf nachher nochmal zur Klagemauer gehen. Wer beten möchte, kann das mit unseren Mitarbeitern machen. Nehmt davon einfach Gebrauch. Ich habe mich gerade gefreut, dass so viele da zur Klage-, Frage- und Sagemauer hingegangen seid. Aber lebt aus der Freude. Lasst es die Welt spüren. Zeigt es, dass Jesus lebt und dass Jesus in euch lebt. Das wäre mein Wunsch. Und ihr gewinnt dadurch immer wieder neue Hoffnung. Und ich auch. Ich möchte euch zum Schluss den Segen zusprechen und im Anschluss an unserem, ja, könnt ruhig schon aufstehen, an unserem Text habe ich den Vers 13 gefunden und den lese ich voraus und spreche euch dann den Segen zu. Also im 1. Petrus 1, Vers 13 steht: Darum seid bereit und stellt euch ganz und gar auf das Ziel eures Glaubens ein. Lasst euch nichts vormachen, seid besonnen und richtet all eure Hoffnung auf Gottes Barmherzigkeit, die er euch in vollem Ausmaß erweisen wird, wenn Jesus sichtbar wiederkommt. Und genau darin segne euch der allmächtige Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche euch allen einen freudigen und schönen Sonntag und eine gesegnete Woche.